Unser Forum hat auch eine Art Therapiefunktion. Also wir sind eine große Therapiegruppe, wir alle FCK-Fans, da schließe ich mich selbst auch mit ein. Irgendwo muss der Druck ja auch mal raus.
Nur der FCK, der SWR Sport Podcast.
Tor für den FCK!
Ja, und damit wieder einmal herzlich willkommen zu unserem Podcast Nur der FCK. Die Spiele werden weniger und die Lage des ersten FC Kaiserslautern hat sich nicht wirklich verbessert. Heute bei uns im Podcast wieder Sebastian Zobel aus unserem Studio in Kaiserslautern. Hallo Sebastian.
Servus und hallo.
Und wir freuen uns auf zwei Redakteure von Der Betze brennt. Zum einen Thomas Hilmes. Hallo Thomas, Grüße an die Mosel.
Hi, hallo.
Und Gerrit Schnabel ist auch mit von der Partie. Hallo Gerrit.
Servus, grüß euch.
Ja, fangen wir an mit dem Spiel gegen Zwickau, diesem Nachholspiel. Es sah lange Zeit sehr gut aus. In Unterzahl hieß es 2:1, bis diese 95. Minute kam. Da gab es nochmal einen Freistoß für den FSV Zwickau. Und plötzlich mit der allerletzten Situation in dieser Partie stand es 2:2. Thomas, wie habt ihr gestern Abend diese Szene erlebt? Du warst ja selber auf dem Betzenberg.
Ja, also man hat, wenn man negativ eingestellt ist, hat man es schon kommen gesehen. Eigentlich hatte ich mit Ronny König gerechnet, der uns ja schon mal so ein Ei in der Nachspielzeit ins Nest gelegt hat. Generell haben wir gegen Zwickau schon oft in der Nachspielzeit den Ausgleich kassiert. Und ja, also eine sich selbst erfüllende Prophezeiung sozusagen, aber... Ja, es hätte halt vorher schon der Freistoß vermieden werden müssen. Noch vorher, warum Ronny König so frei den Ball annehmen kann, ist die Frage. Dann hat er nach außen gespielt, dann war ein dummes Foul auf der Außenbahn. Dann kommt der Freistoß rein, der prallt irgendwie vom Schienbein ab. Also da war ja noch ein FCK-Spieler am Ball, der ihn eigentlich hätte raustreschen können oder müssen. Ja, und dann ist er eben drin gewesen.
Mhm. Gerrit, passt das so ein bisschen zur aktuellen Situation? Es heißt ja immer so schön, wenn man unten steht, dann geht so ein Ball halt eben rein. Und wenn man dann oben steht, dann gewinnt man so Spiele. Passt das zur aktuellen Lage des FCK?
Ja, das könnte man fast meinen. Also es ist irgendwie so ein Sinnbild auch von dieser ganzen Saison. Du machst, wie ich finde, ein wirklich richtig starkes Spiel, auch schon die erste Halbzeit. Also da kann man der Mannschaft, finde ich, eigentlich gar nichts vorwerfen, auch von der Einstellung her nicht. Kommst zurück, wieder in Unterzahl gewesen und dann kommt dieser Freistoß. Und ich glaube, es gab nicht wenige FCK-Fans, wie Thomas das gerade schon gesagt hat, die haben gesagt, jetzt fällt's ohnehin und dann passiert das Ding auch noch so. Also ich glaube, das wird jetzt auch eine der Hauptaufgaben für Marco Antwerpen sein, in der kurzen Zeit der Mannschaft herauszustellen, was positiv war und das irgendwie aus den Köpfen zu bekommen. Weil von der Leistung her sollte das eigentlich Mut machen. So mit dieser Leistung kannst du gegen Lübeck gewinnen, gar keine Frage. Aber es ist natürlich extrem bitter.
Sebastian, Gerrit hat die rote Karte angesprochen. Es ist das zweite Mal in Folge, wo man ein Spiel in Unterzahl beenden muss. Brennen denen so ein bisschen in dieser aktuellen Abstiegssituation teilweise dann die Sicherungen durch? Oder wie kann man das erklären?
Ich glaube, das ist so ein bisschen dieser schmale Grat aus Motivation und Übermotivation. Ich glaube, Marco Antwerpen hat es ganz gut hinbekommen, in der Länderspielpause die Jungs nochmal richtig scharf zu machen, richtig heiß zu machen auf diesen Abstiegskampf. Die Einstellung, die stimmt auf alle Fälle, aber die müssen halt, glaube ich, echt ein bisschen aufpassen, dass sie nicht überpacen, weil auch wenn sie es ganz ordentlich hinbekommen haben, in Unterzahl zu spielen oder sogar sehr ordentlich hinbekommen haben, kann es ja nicht das Ziel sein, dass dann irgendwann bei jedem Spiel ein Mann weniger auf dem Platz steht, weil dann wird es, glaube ich, schwierig.
Ja, und irgendwann fehlen dann auch die betreffenden Spieler in den Spielen danach, logischerweise. Ich kann mir vorstellen, die Sperre für Anil Götzütök, der gestern die rote Karte sah, die wird mindestens 2, wenn nicht gar 3 oder 4 Spiele betragen, obwohl Trainer Marco Antwerpen interessanterweise, was ich überhaupt nicht nachvollziehen kann, gestern wirklich sehr exklusive Meinung hatte zu diesem Platzverweis.
Ich gehe mal davon aus, wenn wir mit 11 Spielern auf dem Platz gestanden hätten, wahrscheinlich hätten wir eher das 3-1 gemacht, als dass wir noch einen kassiert hätten. Und umso bitterer ist es dann halt, dass wir immer wieder unter Schiedsrichterentscheidungen leiden müssen und der Gegner davon mehr oder weniger dann auch immer profitiert und so ein Unentschieden dann wie ein Sieg feiert. Und das nervt ganz, ganz extrem. Aber wie gesagt, wir lassen uns nicht unterkriegen. Wir stehen wieder auf und werden am Samstag in Lübeck wieder eine herausragende Leistung bieten.
Thomas, Kritik am Schiedsrichter kann ich persönlich, ich habe das Spiel gestern auch am Fernseher verfolgt, kann ich persönlich nicht nachvollziehen. Wie hast du die Situation im Fritz-Walter-Stadion erlebt?
Ja, also da würde ich jetzt vielleicht mal explizit ein bisschen die FCK-Brille anziehen und sagen, man hätte auch gelb geben können. Ein bisschen würde ich Antwerpen zustimmen. Der Anil Gözitok hat den Gegenspieler ja nicht gesehen. Also er ist natürlich viel zu hoch da reingegangen. Hohes Bein. Ja, ich kann auch andere Meinungen verstehen, die sagen, es ist eine klare rote Karte. Kann auch im Ansatz mit FCK-Brille, wie gesagt, Antwerpen verstehen. Und der Schiedsrichter, wenn man die ganze Linie beobachtet hat über die 90 Minuten, dann hat er eben schon sehr unterschiedlich und manchmal ein bisschen komisch gepfiffen. Und von daher wäre da auch eine gelbe Karte vertretbar gewesen, wenn man eben die anderen Entscheidungen in anderen Spielszenen auch sich mal anschaut.
Gerrit, andererseits hat Anil Gözetuk ja die Verletzung des Gegenspielers, obwohl er ihn logischerweise nicht sehen könnte, trotzdem in Kauf genommen. Weil ich fand, der Fuß war schon relativ hoch.
Ja, also es sieht natürlich, es sieht auch ganz, ganz unglücklich und ganz böse aus, wenn man sich die Szene nochmal anguckt. Er macht es ja eigentlich schon richtig, also er zieht schon zurück und geht dann im letzten Moment, streckt er den Fuß dann doch nochmal raus. Also klar, Absicht war das auf gar keinen Fall. Ich sehe es eigentlich auch so wie Thomas. Vielleicht hätte man mit ein bisschen Fingerspitzengefühl da auch noch gelb ziehen können, aber man darf sich auch nicht beschweren, dass es rot geworden ist. Ich glaube, die Reaktion von Marco Antwerpen ist auch ein bisschen der ganzen Situation geschuldet. Also in den letzten Wochen und Monaten gab es, glaube ich, noch andere Entscheidungen, die klarer waren, wo der FCK auch Pech hatte oder benachteiligt worden ist. Und ich glaube, da hat sich auch einfach ganz viel angestaut und dann natürlich auch der Frust über dieses späte Gegentor. Ich glaube, wenn das nicht fällt, dann fällt auch seine Reaktion auf die rote Karte anders aus.
Sebastian, kann natürlich auch sein, dass er seine Spieler so ein bisschen aus dem Fokus rausziehen will, oder?
Ja, genau das glaube ich nämlich auch. Also man muss ja auch mal zum einen mal versuchen, sich in Marco Antwerpen reinzuversetzen, weil dieser sehr späte Ausgleich war ja, also das hat sich ja wirklich angefühlt wie eine Niederlage für die Fans. Das war ein Stich ins Fanherz und ich glaube auch ein Stich in Marco Antwerpens Herz. Das hat sich ja sehr, sehr wehgetan. Und ich habe es ja gerade eben auch schon angesprochen, diese Motivation, diese Galligkeit, die da im Moment vorherrscht, die hat natürlich Marco Antwerpen auch, die lebt er vor. Von daher kann ich da schon verstehen, dass er sehr emotional reagiert. Kann es auch ein bisschen deshalb verstehen, weil die Reaktion des Zwickauer Spielers, glaube ich, auch ein bisschen übertrieben war, weil so richtig im Gesicht oder am Kopf trifft er ihn ja eigentlich nicht. Er trifft ihn schon, ja, vielleicht so ein bisschen am Gesicht, aber mehr an der Schulter. Also das ist halt so dieses typische, sich das Gesicht halten und dann runterfallen. Das war wahrscheinlich auch ein bisschen drüber. Ich glaube aber tatsächlich, oder ich könnte mir vorstellen, dass Marco Antwerpen mit dieser extremen Reaktion darauf, mit seinen Aussagen, sich auch so ein bisschen schützend vor die Mannschaft stellt und quasi den Fokus weg von der Mannschaft nimmt, mehr hin zu sich und damit auch rechnet, dass er dann diese Kritik einstecken muss. Weil man muss ja auch sich vorstellen, unter was für einem Druck die Spieler jetzt stehen. Es geht da Schlag auf Schlag. Jetzt folgt schon wieder das nächste Spiel in Lübeck. Da geht es ja wieder um alles, muss man sagen. Und mit dieser Aktion nimmt er ja auch so ein bisschen wirklich den Fokus von der Mannschaft weg hin auf sich. Und eine Sache zum Thema Emotionen würde ich gerne noch sagen, da habe ich auch was Passendes gesehen bei Twitter, da hat nämlich The Red Devil geschrieben, Marco Antwerpen ist genauso eine Drecksau, wie ich es beim Betze sehen will. Objektiv und freundlich können gern andere sein.
Ja, kann man im Prinzip nichts hinzufügen, Thomas. Ich glaube, in dieser Situation brauchst du auch mal einen, der mal sowas raushaut, oder?
Genau, definitiv. Also wir haben ja, wie lange haben wir in der Saison schon gesagt, dass die Mannschaft zu brav ist und zu wenig Gegenwehr zeigt, zu wenig Wille. Und das hat sich jetzt eben geändert. Jetzt geht es manchmal drüber, wie der Sebastian schon gesagt hat, dass dann mal aus einer gelben Karte eine rote Karte wird, Motivation und Übermotivation. Aber genau das hat ja in der Saison lange gefehlt, dass eben gekämpft wird, gefightet.
Andererseits, Gerrit, diese roten Karten und auch noch der neue Corona-Fall, das dient alles nicht so unbedingt der Kaderbildung im Hinblick auf dieses sehr wichtige Spiel in Lübeck. Was soll denn Marco Antwerpen da jetzt in Lübeck noch auf die Bank setzen, deiner Meinung nach?
Ja klar, das ist natürlich, das sind alles so Dinge, die dann nicht unbedingt helfen in der Situation, wo du jetzt sowieso schon drin bist im Abstiegskampf. Aber ich glaube, das musst du jetzt einfach ein bisschen auch ausblenden. Also wir haben trotz allem immer noch einen relativ breiten Kader. Und wenn es dann mal so einer ist, wie ein ganz junger Neil Gibbs, ja, der Außenverteidiger ist, der dann vielleicht mal noch reingeworfen wird. Ich denke, die Herangehensweise, die auch Antwerpen jetzt in der Länderspielpause gewählt hat, nach diesem desaströsen Spiel in Magdeburg, über die Emotionalität, über den Kampfgeist zu gehen, das war genau das Richtige. Und man hat, glaube ich, ja auch gesehen, dass das greift. Also das ist eine andere Mannschaft wie vor der Länderspielpause von der ganzen Körpersprache her. Und ich bleibe dabei, trotz dieses Nackenschlags kurz vor Schluss, ich glaube, dass auch wirklich viel Mut machen kann jetzt vor diesem Wochenende. Aber natürlich, das Spiel jetzt gegen Lübeck, das wird ganz, ganz wichtig sein. Und das darfst du nicht verlieren, das darfst du eigentlich auch nicht unentschieden spielen, das musst du gewinnen.
Ich würde gerne ganz kurz mal noch ein Wort zum Torwart verlieren und euch nach eurer Meinung fragen. Ich will jetzt hier um Gottes Willen sicher keine Torwartdiskussion aufmachen, aber mein Eindruck war, dass Bartsch schon in der einen oder anderen Situation ein bisschen unglücklich auf mich gewirkt hat. Er hatte da auch mal so eine Aktion, wo er bei einem hohen Ball einen Ausflug gemacht hat und voll am Ball vor Ball gesegelt ist. Beim Ausgleich, gut, da kann man ihm wahrscheinlich keinen Vorwurf machen, da ist es so ein bisschen Billard, aber so, ja, so ganz glücklich hat er auf mich da nicht gewirkt. Wie habt ihr es gesehen? Vielleicht Thomas zuerst.
Ja, also die Szene habe ich auch vor Augen mit dem verunglückten Ausflug. Aber ansonsten würde ich sagen, hat es Aftus Bajic auch über die gesamte Saison betrachtet bisher eigentlich gut gemacht.
Zumal selbst Manuel Neuer ja nicht immer fehlerfrei ist, wie wir jetzt gesehen haben in der Champions League. Also ich finde auch, dass er über die Saison gesehen wirklich eine gute Torwartleistung gebracht hat. Und gestern diese Dinge, ich vergleiche das so ein bisschen mit dem Zwickauer Keeper, der meiner Meinung nach teilweise überragend gehalten hat, aber sich trotzdem die beiden Gegentreffer praktisch selbst reingemacht hat. Also es gehört immer das eine und das andere dazu, oder Gerrit?
Ja, also ich denke auch über die ganze Saison gesehen und auch gestern im Großen und Ganzen kann man Aftus Bajic da keinen Vorwurf machen. Er hat immer mal wieder, auch wenn man das letzte Spiel gegen Halle, den Ausgleich nimmt, wo er dann vielleicht mal irgendwie ein bisschen unentschlossen wirkt, rausgeht, dann doch wieder zurückgeht. Aber ja, mein Gott, ich glaube, das ist auch normal. Es ist auch für ihn eine neue Situation jetzt. Ich denke insgesamt auf der Torhüterposition sind wir doch noch ganz gut aufgestellt.
Ja, da würde ich euch auf alle Fälle auch recht geben. Also über die ganze Saison gesehen hat er auf jeden Fall bisher ordentliche Leistungen gezeigt. Noch ein Wort zum Zwickauer Keeper Brinkies. Der hat ja vor allem in der ersten Hälfte auch wirklich einige bockstarke Paraden gezeigt. Und dazu habe ich auch einen schönen Tweet gefunden von Felix, der schreibt, gegen den Betze wird einfach jeder dahergelaufene Gärtner, der sich für die Gegner ins Tor stellt, zu Prime Oli Kahn. Ich hasse es. Auch interessant.
Interessante Reaktion.
Der wäre ja im eigentlichen, ursprünglichen Spiel gegen Zwickau verletzt gewesen, der Brinkies. Wobei man dann, wenn wir wieder eine selbsterfüllende Prophezeiung wollen, dann wäre wahrscheinlich der Ersatztorhüter über sich hinausgewachsen. Aber der hätte da tatsächlich gefehlt vor 3 Wochen.
Es ist ja auch für den Keeper immer so ein bisschen am einfachsten, sich auszuzeichnen, weil ne, mit so einer Aktion steht er halt schneller mal im Fokus, wenn er einen guten Ball hält, wie ein anderer Spieler, der vielleicht einen schönen Pass spielt.
Wenn wir schon bei den Personalien sind, möchte ich noch die Person Sessa ansprechen. Der kam in der 55. Minute, wurde vom Trainer danach hochgelobt, Kreativspieler, der dem Spiel eine neue Wende gegeben hat. Auch bei euch auf Betze Brennt hat er super Noten heute gekriegt, genauso wie in der Rheinpfalz. Da stelle ich mir die Frage, warum bringt Marco Antwerpen ihn erst in der 55. Minute, wenn er so viel von ihm hält? Thomas?
Ja, weil er eben sehr lange verletzt war. Also der war ja fast die komplette letzte Saison verletzt. Dann ist er hier bei uns erstmal schwerer verletzt gewesen bis November. Und dann hat er sich noch 2 wohl größere Muskelfaserrisse zugezogen. Ist jetzt, glaube ich, seit letzter oder vorletzter Woche erst wieder im Training. Mhm. Und ja, also ich hoffe eher, dass er noch durchhält die restlichen 8 Spiele. Da ist bestimmt noch ein bisschen Rückstand aufzuholen und deswegen wahrscheinlich die späte Einwechslung. Aber so wie Antwerpen Sessa gestern gelobt hat,
könnte Startelf
kandidat sein. Wenn er durchhält, dann kann man ihn mal in der Startelf erwarten. Ja.
Bevor wir gleich auf das Restprogramm eingehen wollen, wollen wir nochmal einen Blick zurückwerfen oder ein Ohr zurückwerfen sozusagen in die Vergangenheit. Und zwar in die Saison 2007-2008. Und bekanntlich haben wir beim SWR ja ein großartiges Archiv. Und am 18.05.2008, da hat der erste FC Kaiserslautern am letzten, das war damals der 34. Spieltag, den Klassenerhalt in der zweiten Liga geschafft.
Einfach nur geil! Wir sind drin in der zweiten Liga und wir packen es auch in die erste Liga.
Danke, der Kölner. Wenn sie richtig gespielt hätten, hätten wir ein Problem gehabt. Es ist der absolute Wahnsinn. Es ist der absolute Wahnsinn heute. Es war ein Traum. Heute war ein Traum. Wir haben 3-0 gewonnen gegen Köln.
Ja super, wir gehen jetzt auch in die Altstadt, nehme ich an.
Der Fritz Walter hat sein Wetter geschickt. Das hat alles erledigt.
Monatelang stand der 1. FC Kaiserslautern auf einem Abstiegsplatz. Zeitweise waren es 8 Punkte Rückstand auf das rettende Ufer. Trotzdem hat die Mannschaft immer an ihre Chance geglaubt. Und so war zum Beispiel Mittelfeldspieler Stefan Lexer nach dem Sieg gegen Köln einfach nur glücklich.
Einfach nur geil. Wir haben uns das so hart erarbeitet und ja, heute haben wir es geschafft. Heute haben wir der ganzen Region uns selber einen Gefallen getan und allen denen gezeigt, die was uns schon abgeschrieben haben, dass man den FCK nicht abschreiben kann.
Held des Tages, Stürmer Marcel Ziemer. In den vergangenen Spielen noch als chancentot verschrien, erzielte er im alles entscheidenden Spiel 2 Treffer. FCK-Trainer Milan Žažić war nach dem Spiel zwar äußerlich nass, weil er von seinem Team in der Kabine ins Ermüdungsbecken geworfen wurde. Aber dann war er doch wieder sehr ruhig und er wusste, bei wem er sich für das Wunder vom Betzenberg bedanken musste.
Wir hatten auch Glück, dass wir in die schwierige Phase ein Licht bekommen. Ein Mann mit Ausstrahlung, was war notwendig, dass wir schaffen das. Und da ist unser Stefan Kunz.
Der so gelobte Vorstandsvorsitzende Stefan Kunz freute sich natürlich auch über die geglückte Rettung, lenkte seinen Blick aber schon auf die Zukunft. Mit dem Klassenerhalt ist nämlich nur ein Etappenziel erreicht.
Auf uns wartet nach wie vor ein unglaublicher Berg von Arbeit. Wir genießen jetzt mal den Augenblick, aber ich würde sagen, ab morgen, spätestens übermorgen, geht die richtige Arbeit los und wir werden auch wichtige Entscheidungen treffen müssen. Und ich denke mal, es wird eine sehr interessante Sommerpause.
Thomas, ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich kriege bei solchen alten Reportagen und Beiträgen, der hier war von Jürgen Rademacher aus dem Studio in Kaiserslautern, immer so ein bisschen Gänsehaut. Es gibt viele Parallelen. Ne? Rückstand in diesem Abstiegskampf gehabt. 8 Punkte haben wir eben gehört. Und dann am letzten Spieltag hat es doch noch geklappt. Das schreit doch so ein bisschen nach Wiederholung, oder?
Das schreit nach Wiederholung. Ich denke, damals war es vielleicht noch schlimmer. Aber ja, also so ein Endspurt, den könnten wir jetzt gut gebrauchen. Und ja, also da sieht man auch, dass es definitiv machbar ist. Jetzt haben wir 3 Punkte Rückstand, 8 Spiele sind noch, da ist es sowieso machbar. Aber damals hat man schon gesehen und daran kann man sich auch wieder hochziehen, was möglich ist beim FCK und im Fußball generell.
Und der Milan Žažić, der damalige Trainer, hat es auch so ein bisschen an der Person von Stefan Kunz festgemacht. Gerrit, wer könnte denn heute auf dem Betzenberg noch so eine Funktion erfüllen in diesen ganzen Streitereien, die wir auch in den letzten Monaten erlebt haben, um da mal wieder ein bisschen mehr Konstanz reinzubringen?
Ja, das ist eine schwierige Frage. Die ehemaligen sind ja jetzt mittlerweile alle verbraucht fast. Stefan Kunz hat damals wirklich, um das vielleicht nochmal aufzugreifen, glaube ich, eine ganz entscheidende Rolle gespielt, weil er einfach viel auf sich auch gelenkt hat an negative Atmosphäre im Verein, die damals ja vorgeherrscht hat. Man erinnert sich an dieses 0-2 gegen Hoffenheim. Aber er hat natürlich auch eine Strahlkraft gehabt. Das findet man nicht so oft bei allem, was später vielleicht auch noch schiefgelaufen ist. Ich glaube, dass Thomas Heng, ich will da gar keinen Vergleich anstellen, weil das wäre unfair auch dem Thomas Heng gegenüber, schon sehr bemüht ist, der neue starke Mann beim FCK zu sein. Und ich finde, er hat auch diese faire Chance verdient. Man muss jetzt einfach mal abwarten. Jetzt ist die Mannschaft gefordert. Ich sehe es ganz genauso wie Thomas. Dieses 2008 sollte auch der Mannschaft, vielleicht muss man eher dieses Herzblutfinale auch mal zeigen, Mut geben. 8 Punkte in 6 Spielen waren es, glaube ich. Das sind doch 3 Punkte. Das ist ja fast schon gar nichts, um es mal übertrieben zu sagen. Ja. Also das sollte schon auch ein bisschen Mut geben.
Sebastian, viele Fans haben sich auch meiner Meinung nach von der Person Markus Merk ein bisschen mehr erwartet, was so ja, diese Führungsqualität angeht. Man hat zwar immer den Eindruck, dass er da oben alles bestimmt, aber es lief doch in den letzten Wochen relativ chaotisch ab, oder?
Ja, also dass sich die Leute mehr erhofft haben, das glaube ich auch. Es ist einfach im Moment, ja, es ist eine schwierige Situation. Ja, ich glaube, es war natürlich so, Markus Merk war so ein bisschen auch einer der vielen letzten Strohhalme, an die sich die Leute halt geklammert haben in einer schwierigen Situation. Und jetzt ist es ja mittlerweile so, dass wir dann jedes Jahr wieder über den nächsten tiefsten Tiefpunkt reden, an dem der Verein steht. Damals dachte man, schlimmer geht nicht, jetzt ist es noch ein bisschen ernster die Lage, auch wenn die Insolvenz jetzt mittlerweile durch ist. Da waren schon sehr viele Hoffnungen an den Amtsantritt von Markus Merk damals geknüpft und ja, gut. Die Frage ist, was bleibt davon am Ende übrig? Vielleicht hat er sich auch ein bisschen einfacher vorgestellt, ich weiß es nicht, aber Ja, es ist sehr zerfahren im Moment. Mhm.
Thomas, ihr seid auch sehr nah dran, logischerweise am 1. FC Kaiserslautern mit der Betze brennt und kümmert euch natürlich auch nicht nur um die sportliche Situation. Bei den ganzen Diskussionen der letzten Wochen, da treten Aufsichtsratsmitglieder zurück, da werden neue dann praktisch reingewählt. Habt ihr da teilweise auch den Überblick verloren?
Na, den Überblick haben wir schon noch, aber ich kann jeden verstehen, der den mal verliert.
Und wie soll es deiner Meinung nach da oben jetzt weitergehen? Was hilft denn jetzt in dieser Situation dem FCK? Jetzt mal unabhängig davon, dass erstmal sportlich die Klasse gehalten werden muss.
Ja, es ist aber so. Es hilft nur sportlicher Erfolg, oder sportlicher Erfolg ist die Hauptzutat, die hilft. Und dann der zweite Punkt ist natürlich, dass die sich da oben einfach mal zusammenreißen müssen und zusammenhalten müssen. Also weniger gegeneinander, mehr miteinander wäre schon mal ein ganz, ganz großer Fortschritt.
Wie kann
sowohl intern als auch extern, muss ich noch dazu sagen. Also es ist nicht so, dass mal eine Person, Markus Merk oder egal wen, vorher Boris Notzon, Boris Schommers, Jeff Saibene, dass mal eine Person rausziehen könnte und dann wird alles gut. Da ist ein größeres Problem vorhanden.
Das größere Problem hängt wahrscheinlich auch damit zusammen, dass vieles, was intern bleiben soll, Sebastian, nicht intern bleibt. Und das ist, glaube ich, auch ein Problem dieser großen Traditionsvereine, wo jeder, der irgendwann mal eine Rolle gespielt hat, wieder mitmischen möchte. Und jeder kennt wieder irgendeinen, dem er was zusteckt. Ist das das Problem des FCK?
Da ist der Begriff Traditionsverein sehr treffend, Stefan, weil ich glaube, es hat auch gute Traditionen beim FCK, dass Internas nach außen dringen. Und was uns Journalisten natürlich hin und wieder auch freut oder was eben auch Teil des Geschäfts ist, das muss man ja sagen, dass man gewisse Kontakte hat, von denen man vielleicht Informationen bekommt. Aber das ist natürlich beim FCK ein Ausmaß, was das da angenommen hat, was einfach nicht mehr gesund ist, nicht gut ist für den Verein und was ein Klima schafft, was... ja, was einfach, ich würde fast schon sagen, toxisch ist. Also das ist wirklich ein ganz, ganz großes Problem. Und selbst mir als Berichterstatter wäre es tatsächlich lieber, es würde weniger dieser Geschichten nach draußen dringen und dafür ein bisschen mehr Ruhe einkehren. Und wir könnten dann am Ende des Tages ein bisschen mehr über Fußball reden, statt über Nebenkriegsschauplätze.
Gerrit, wir sind uns einig, der sportliche Erfolg, der steht praktisch im Vordergrund. Anders ist, glaube ich, der FCK mittelfristig auch nicht mehr unbedingt zu retten, was das angeht. Wir haben auch mit dem Sören Oliver Vogt über den Standort Fritz-Walter-Stadion dann gesprochen, was dann auch in Frage stehen würde, ob man da in der Regionalliga noch spielen würde. Lass uns noch mal auf dieses Restprogramm schauen. Lübeck, wir haben es angesprochen, sozusagen ein 6-Punkte-Spiel. Dann geht es noch gegen Saarbrücken in Duisburg. Dann gibt es sogar noch zwei direkte Konkurrenten von da unten. Zum einen der Tabellenletzte Unterhaching zu Hause und auch Uerdingen zu Hause. Dann auch bei den Löwen bei Viktoria Köln und zum Abschluss Heimspiel gegen Verl. Jetzt mal realistisch, Gerrit. Ich denke, das sind ja keine unlösbaren Aufgaben, diesen Klassenerhalt noch zu schaffen.
Absolut, also so sehe ich es eigentlich auch. Ich kann jeden verstehen, der irgendwie gesagt hat, auch vor dem Halle-Spiel war das ja oft zu lesen und zu hören, auch bei uns, wie soll diese Mannschaft, die bislang damals 4-mal, jetzt mittlerweile 5-mal in der Saison gewonnen hat, wie soll die jetzt in den letzten Spielen noch 5 oder 6 Siege hinbekommen? Aber ich glaube, dieses Halle-Spiel hat gezeigt, dass die Mannschaft, wenn sie wirklich diese Einstellung und diesen Kampfgeist auf den Platz bekommt, dass die in der Lage ist, gegen diese Mannschaften, die ja auch keine Übermannschaften sind, also wirklich, du hast es ja angesprochen, zu gewinnen. Und natürlich wäre es schön, wenn du bei diesen Heimspielen jetzt auch noch Fans im Stadion hättest, aber zumindest mit den Plakaten und Transparenten, die jetzt seit dem Halle-Spiel in der Westkurve zu sehen sind, ist ja ein bisschen Unterstützung da. Und ich glaube wirklich, dass das möglich ist, weil es sind keine Übermannschaften und der FCK hat bewiesen, dass er es kann. Er muss halt diese immer wieder wiederkehrenden Nackenschläge muss er aus dem Kopf bekommen. Und gegen Lübeck geht's, auch wenn es eine Phrase ist, geht's von neuem los.
Muss ja nicht so ein Feuerwerk sein wie Union Berlin. Die Fans haben, glaube ich, ihre gesammelten Jahresbestände irgendwie beim Derby gegen Hertha ausgepackt. 3 Minuten Alarm, das brauchen wir nicht unbedingt auf dem Betzenberg. Aber ich fand diese Aktion gestern auch mit den Plakaten, die war wirklich sehr, sehr ansprechend. Und das zeigt den Spielern ja auch, dass die Fans nach wie vor hinter der Mannschaft stehen. Sebastian.
Ja, das zeigt es definitiv. Ich würde trotzdem an der Stelle, auch wenn wir gleich noch weiter berechtigterweise über die Chancen im Abstiegskampf sprechen müssen und werden, ich würde trotzdem noch mal kurz den Step zurück machen, wenn wir jetzt schon mal die Jungs von Der Betze brennt da haben. Mich würde mal interessieren, Der Betze brennt ist ja auch einfach eine Plattform, eine Seite, die sehr viel von der Community auch lebt. Ihr habt ja ein sehr, sehr aktives Forum, wo ja wirklich seit jeher sehr aktiv und teilweise auch hitzig diskutiert wird über die Dinge. Thomas, wie ist das denn im Moment, wenn du uns mal so einen Einblick gibst in die Community bei Der Betze brennt? Ich meine, klar, wenn man auf das berühmte Stimmungsbarometer schaut, war die Stimmung auch schon mal besser, aber wenn man jetzt mal so den Blick in die Community wirft, diese ganzen wieder mal aufgetauchten Querelen abseits des Geschehens auf dem Platz, wie ist da so die Stimmungslage in der Betze brennt Community?
Ja, also erstmal kann man sagen, dass nach wie vor ein sehr hohes Interesse am FCK besteht, was ja positiv ist. Also es wird immer noch drüber diskutiert, es wird sich in dem Fall eben drüber aufgeregt oder sich drüber gefreut, wie im Fall vom Derby-Sieg oder jetzt vom gewonnenen Spiel gegen Halle. Aber also bei den Querelen sind natürlich die Emotionen sehr hoch. Gerade wir als Forumsbetreiber und als Moderatoren müssen da auch immer ein bisschen aufpassen und ein gutes Maß finden, dass es nicht über die Stränge schlägt. Und gleichzeitig müssen wir aber auch Fingerspitzengefühl bewahren. Ich habe letztens gesagt bzw. geschrieben, unser Forum hat auch eine Art Therapiefunktion. Also wir sind eine große Therapiegruppe, wir alle FCK-Fans, da schließe ich mich selbst auch mit ein, dass man eben irgendwo muss der Druck ja auch mal raus. Es darf nicht drüber sein, aber ja, wir sind da so eine Art Therapiegruppe, wo man sich dann auch wieder gegenseitig ein bisschen hochziehen kann und dann die Motivation fürs nächste Spiel oder für die nächste Aufgabe wieder aufbauen kann.
Habt ihr denn gemerkt, dass in dieser Krise sich Leute verabschieden aus der Community, dass es weniger werden? Oder ist die Zahl gleich geblieben oder vielleicht sogar gestiegen in dieser schwierigen Situation?
Ja, das gibt's immer über all die Jahre. Wir haben ja schon ziemlich lange unsere Seite und unser Forum. Da scheiden immer welche aus und neue kommen dann dazu. Und der Grundpegel bleibt eigentlich immer der gleiche. Also es ist klar, dass wegen verschiedenen Lebenslagen, dass einer dann weniger Zeit hat, um sich um den FCK generell oder ums Internet, ums Forum zu kümmern. Also es scheiden immer mal welche aus, mit Sicherheit auch aus Enttäuschung über den FCK. Aber es kommen immer auch wieder neue nach.
Wie wichtig ist denn für euch diese Interaktion mit den Fans im Forum? Auch, inwiefern profitiert ihr vielleicht auch davon, wenn einfach viel, viel kommentiert wird und viel los ist, auch wenn vielleicht die Lage im Verein gar nicht so berauschend ist?
Ja, also manchmal ist es natürlich auch ein bisschen nervig und man muss auch manchmal den Kopf schütteln, aber im Großen und Ganzen ist die Interaktion und das Forum und die Meinungen der Fans sind eigentlich mit der wichtigste Punkt überhaupt für uns und für unseren Job, für unsere Seite. Und von daher ist es mit am höchsten, was die Fans diskutieren, was die Themen der Fans sind, was die Emotionen der Fans sind und wie man die eben im besten Fall kanalisieren kann, dass es, wenn wieder Zuschauer erlaubt sind, im Stadion dann im positiven Sinne rund geht. Oder dass eben, es gibt ja noch viel mehr, der FCK ist ja viel größer als die 90 Minuten am Wochenende, dass man eben auch drumherum noch Aktionen machen kann. Wir haben beispielsweise diese Spruchbandaktion, die erwähnt wurde vorhin, auch gepusht bei uns, dass da die Aufmerksamkeit draufkommt und noch ein paar Fanclubs vielleicht noch ein paar Spruchbänder malen. Und da ist auch eine Interaktion vorhanden und die ist definitiv sehr, sehr wichtig im positiven Sinne.
Was mich ja nach wie vor fasziniert, dass die Fans immer noch so hinter dem FCK stehen. Und das, finde ich, ist fantastisch. Nochmal zurück zu 2008, habe ich mir extra nochmal notiert. Damals ausverkauft. 48.500 Zuschauer in der zweiten Liga damals gegen den ersten FC Köln beim 3:0. Wäre schön, wenn wir irgendwann nochmal ein gut gefülltes Fritz-Walter-Stadion erleben dürfen. Zum Abschluss würde ich ganz gerne nochmal die Frage stellen, die ich auch im letzten Podcast gestellt habe, und zwar an euch beide, Thomas. Und die Frage, die lautete, wo spielt denn der FCK in der übernächsten Saison?
Auf jeden Fall im Fritz-Walter-Stadion, aber du meinst in welcher Liga?
Ich meine in welcher Liga, ganz genau.
Da werden wir dritte Liga oder zweite Liga spielen.
Und Gerrit?
Ja, ich glaube auch, wir werden auf jeden Fall im Profifußball sein und sagen wir mal, wir erleben in der übernächsten Saison zu diesem Zeitpunkt einen heißen Aufstiegskampf im Moment. Liga lasse ich jetzt mal offen.
Okay, für die Champions League wird es noch nicht so ganz reichen, Sebastian, oder? Obwohl, gab es ja auch schon mal. Boah.
Ja, aber dass immer wieder irgendjemand im Zusammenhang mit dem FCK die Champions League
ins Archiv gehen.
Mund nimmt. Das, ja, nee, bitte nicht. Also ich glaube, wir alle tun gut daran, die Champions League erstmal im Fernsehen zu verfolgen und uns nicht damit zu beschäftigen, sondern uns darauf zu konzentrieren, was im Moment Phase ist beim FCK und das heißt Abstiegskampf. Aber um auch nochmal auf deine Frage zurückzukommen. Ich habe mich ja hier im Podcast auch schon teilweise sehr skeptisch geäußert und auch gesagt, dass ich nicht glaube, dass sie den Abstieg verhindern können. Ich muss jetzt allerdings dazu sagen, die vergangenen beiden Spiele, die haben mir gut gefallen, gerade auch was die Einstellung angeht. Wenn die Mannschaft das so weitermachen kann und jetzt vor allem auch gegen die direkte Konkurrenz punkten kann, dann kann das schon noch was werden. Es wird schwierig, auch wenn es nicht ganz so ein großer Abstand aufs rettende Ufer ist wie 2008. Es wird trotzdem schwierig, aber es ist möglich. Und diese Mannschaft hat gezeigt, dass sie Charakter hat, dass Wille in ihr steckt und sie kann das auf jeden Fall schaffen. Und eine Sache würde ich ganz gerne aber trotzdem auch zum Schluss noch anführen, weil ich es auch sehr treffend fand. Für mich war das früher immer so, auch noch zu Bundesliga-Zeiten war das immer so, ja, eine gute Tradition vor den Spielen, schön in den Videotext mich reinzuschalten. Das war noch zu Zeiten, als das Internet noch nicht so ganz groß war und ja, so Vorberichte zu schauen, nachzulesen und da standen dann oft so Geschichten wie, ja, gegen kein anderes Team kassierte der FCK mehr Auswärtstore oder in der letzten Viertelstunde mehr Tore oder gegen kein anderes Team konnte der FCK so lange nicht gewinnen. Und was auch ziemlich typisch ist, ist, dass immer wieder die Ex-Spieler gegen den FCK treffen, so wie es ja jetzt auch wieder bei Zwickau war mit Manni Starke, der da getroffen hat. Und auch dazu habe ich einen sehr schönen Tweet gefunden von Ed Puddingregen, der schreibt: Drei Dinge sind sicher im Leben: Tod, Steuern und Ex-Spieler treffen.
Ja, in diesem Sinne wollen wir unseren Podcast beenden. Hoffen, dass aus der Betze brennt, nicht irgendwann der Betze bröckelt wird. Ich hoffe, dass wir den FCK auch in der kommenden Saison nochmal in der dritten oder wieder in der dritten Liga sehen werden. Dann vielleicht sogar mal wieder mit Zuschauern, wenn die Pandemie uns irgendwann mal verlassen sollte. Herzlichen Dank an euch beide. Hat sehr viel Spaß gemacht. Thomas Hilmes und Gerrit Schnabel von der Betze brennt.
Dankeschön.
Danke für die Einladung.
Nur der FCK. Der SWR Sport Podcast. Tor!